Ich lese aus Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 16 und Kapitel 2, Vers 1 und bitte die Gemeinde, dazu aufzustehen. Ich wiederhole Jona 1, Kapitel 1 bis 16 und 2, Vers 1. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen: Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn: Wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn: Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Amen.
Ich darf ganz herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Templin, wo ja, Kanzeltausch kann man das ja nicht nennen, ich lasse eure jedenfalls hier, aber wo euer Pastor zurzeit im Dienst ist. Ich habe vorhin den Namen Schramm gehört bei den Geburtstagen. Nun weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat, aber meine Mutter ist eine geborene Schramm, hat hier im Frohnauer Gut gewohnt und war als Kind hier in dieser Gemeinde, hat die Sonntagsschule erlebt. Also vielleicht gibt es da ja noch Kontakte und die Dame, die Geburtstag hat, ich weiß nicht, ob das die Verwandtschaft ist. Mein Name ist Manfred Frank, bin 62 Jahre alt, verheiratet, meine Frau ist mit hier, habe einen erwachsenen Sohn, der hier in Berlin lebt und bin jetzt seit 8 Jahren Pastor in der Gemeinde Templin. Wir haben jetzt ja diese Geschichte gehört, eine wunderschöne Geschichte. Wundert mich nicht, dass der Kindergottesdienst diese Geschichte gerade hat. Ist doch toll, nicht? Mit diesen vielen Wunderchen da drin, die da passieren. Und da ist so viel los in dieser Geschichte. Eine wunderschöne Übersetzung, die wir eben gerade auch hatten, die das auch so wiedergibt. Wie schön das ist. Jona tut mir leid. Ist ein armer Kerl. Denn an ihm wurde über Jahrhunderte hinweg Rufmord begangen. Und wir Frommen, gerade auch wir Christen, haben uns an diesem Rufmord herrlich beteiligt. Immer wieder. Welcher Rufmord? Nun ganz einfach, warum eigentlich haut Jona ab? Geht genau in die andere Richtung, nach Spanien raus, statt nach Ninive zu gehen. Und da gibt es drei gängige Erklärungen, die immer wieder kommen, warum Jona das gemacht hatte. Erklärung Nummer eins, wahrscheinlich kennt ihr die auch alle, Erklärung Nummer eins, der Kerl war feige. Kann man verstehen. Ninive, das war damals die Hauptstadt der Kriegsverbrechen. Während überall in der Welt, auch heute noch, Kriegsverbrechen eher versteckt werden und man immer so tut, als gäbe es die gar nicht, war das in Ninive in Assyrien ganz anders. Der Gott Assur forderte diese Kriegsverbrechen geradezu. Und es ist heute noch bedrückend, wenn man im Pergamonmuseum zum Beispiel diese Steintafeln aus Basalt sieht, wo sie ihre Kriegsverbrechen eben nicht verstecken, sondern zur Schau stellen. 200 Jahre lang haben die Assyrer mit Ninive als Hauptstadt die Welt terrorisiert, sind immer wieder losmarschiert, jedes Jahr gab es dann einen Feldzug und alle Welt betete und bettelte, dass sie diesmal nicht dran sind. Wer will da freiwillig hin? Aber war Jona feige? Was hätte ich denn gemacht, wenn ich feige wäre? Ich hätte mich zu Hause verkrochen. Na gut, vor Gott fliehen. Nun sind die Hebräer eigentlich keine Seefahrernation. Wir kennen keine positive Seefahrergeschichte in der Bibel, wie bei den Griechen oder Phöniziern. Und ein Land, Menschen, die aus der Pfütze See Genezareth das Galiläische Meer machen, die wissen also überhaupt nicht, die Wasserscheu, ein Bergvolk war das. Und wenn jemand da nach Jaffo ging und sich das Schiff aussuchte, das bis ans Ende der damals bekannten Welt fuhr, dann war der alles andere, aber mit Sicherheit nicht feige. Ich wette, dass drei Viertel von uns, wenn sie in Jaffo vor dieser Rampe gestanden hätten, um auf das Schiff gehen zu können, umgekehrt wären. Lieber nach Ninive als auf so ein Schiff. Feige war er nicht. Er schläft, während die anderen um ihr Leben kämpfen. Das muss man mal können. Und hat überhaupt keine Probleme damit, sich über Bord werfen zu lassen. Und ob da so ein Fisch kommt, woher sollte er das wissen? War ihm ja nicht angekündigt worden. Er war nicht feige. Zweiter Rufmord. Ja, feige war er nicht, aber bequem. Bequem. Er hatte es doch gut. Ich weiß bloß nicht, wo die Leute das wissen oder meine Sonntagsschultante das wusste. Aber der hat es doch gut da in Israel. Warum muss der da losmarschieren? Ist doch schön zu Hause. Und wenn man jetzt so einen missionarischen Auftrag bekommt, ich weiß nicht, wer von euch sich berufen fühlt, nach Afrika zu gehen, wo die großen Spinnen sind, wo die Leute Heuschrecken essen, wo man nicht deutsch pünktlich ist. Das ist doch zu Hause viel bequemer. Also warum losmarschieren? Bequem? Ich finde davon nichts in dem Bibeltext, dass der Mann bequem gewesen wäre. Auf dem Schiff war es sicherlich nicht bequem. Überhaupt war das Leben damals nicht bequem. Der einzige Vorteil, die Gaspreise waren nicht so hoch. Aber ansonsten, mein Schreck. Nee, bequem war er wohl auch nicht. Dann kommt noch der dritte Grund, den man ihm immer wieder vorhielt. Jona, dem mangelte es an Glauben. Stellt euch doch mal vor, man schickt euch nach Moskau zum Roten Platz, während da die großen Paraden sind und der Ukraine-Krieg tobt und ihr sollt euch doch hinstellen und sollt den Leuten sagen, ihr habt noch 3 Tage, dann seid ihr tot. Also so viel Glauben hätte ich nicht, das zu machen, dahin zu fahren. Aber Jona ist derjenige, der zu den wunderbar tollen Seeleuten, die werden ja so schön beschrieben, nicht, in diesem Text, er sagt zu ihnen, schmeißt mich über Bord und dann ist der Sturm weg. Also an der Allmacht Gottes zweifelte der Mann auch nicht. Bleibt also die Frage bestehen, warum macht er das dann? Warum fährt er dann woanders hin? Warum folgt er dann nicht? Ja, wenn er keine Angst vor dem Auftrag hatte, wenn er nicht zu bequem war und wenn er auch Vertrauen zu Gott hatte, warum macht er das nicht? Aber bevor wir da hinkommen, muss man noch eine ganz andere Frage stellen. Wieso eigentlich legt man dem Jona diese Motive in seine Seele? Wahrscheinlich getreu dem deutschen Sprichwort, was ich selber denk und tu. Wie geht's weiter? Traue ich auch dem anderen zu. Jona eignet sich hervorragend für fromm-baptistische Moralpredigten. Weil natürlich ist doch so, wenn es um Missionen geht, sind viele von uns feige. Mit den Nachbarn drüber reden, man könnte es sich auf ewig mit denen verderben. In der Familie kann es manchmal noch schlimmer sein. Angst, und zwar nicht unbedingt die Angst, weggesperrt zu werden, die ist ja für manche Christen sogar noch, jedenfalls war es früher in der frühen Kirche so, aber auch heute eher noch herausfordernd. Nein, so diese Angst, manchmal die ganz kleine Angst, die uns hindert. Und die Bequemlichkeit. Natürlich, Bequemlichkeit hat uns als Kirchen, als Gemeinden in vielerlei Hinsicht auch Sachen verbaut, die eigentlich hätten gemacht werden sollen. Veränderungen, die wir hätten machen sollen. Aber Veränderungen sind immer unbequem. Und ich weiß nicht, ob wir tatsächlich an einer Überdosis Vertrauen zu Gott leiden. Oder ob nicht vielleicht doch eher das Umgekehrte der Fall ist, dass es uns auch an Vertrauen mangelt. Wer traut denn selber seinen Worten noch etwas, wenn man zu jemandem anderen etwas sagt, vor allen Dingen auch vom Glauben erzählt? Wir haben doch viel zu viel Enttäuschungen erlebt, dass das scheinbar nichts gebracht hätte. Was wir selber fürchten, was uns selber Angst macht, das legen wir dem Jona, dem armen Kerl, zur Last. Und dann sehen wir, und dann kann man diese Predigt wunderschön fortsetzen, diese baptistische Moralpredigt, wie Gott sich das nicht gefallen lässt und jeden in seine Spur bringt. Wie heißt es so schön, wenn Gott einmal beim Arbeiten erwischt, den schickt er immer wieder welche. Oder ein Gemeindeleiter von mir in einer Gemeinde hat mal gesagt, wenn man bei den Baptisten einmal Ja sagt, ist das ganze Leben versaut. Weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber das war so sein Credo. Gott lässt einen dann nicht mehr los und das sieht man bei Jona auch. Der geht ihm hinterher, der gibt sich unwahrscheinlich große Mühe, damit Jona nun endlich das macht, was er soll. Ein sturer Gott ist das, nicht? Der nicht sagt, ach Mensch, ich habe noch 10 andere Missionare, die darauf warten, so manche Selbstdarsteller oder so, die kann ich ja schicken. Nein, Gott bleibt bei ihm eben dran. Nur so funktioniert das Jona-Buch nicht. Und dass es da ist, so schade, dass wir diesen Inhalt dieses Jona-Buchs dadurch oft gar nicht so verstehen und gar nicht so wahrnehmen, weil wir uns an diesen Dingen klammern. Also nochmal zurück zum Anfang. Jona bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen, zu der Welthauptstadt der Kriegsverbrechen. Da soll er hin und er soll den Leuten das Gericht verkünden. Eigentlich ein wunderschöner Auftrag. Ich habe eine Weile mich beschäftigen müssen für eine Arbeit, die ich geschrieben habe, mit Predigten über das jüngste Gericht. Habt ihr sowas schon mal gelesen? Es gibt Menschen, meistens sind es Ältere, ich weiß nicht, warum es Ältere sind häufig, die ja auch sagen, bei uns in den Gemeinden wird zu wenig über das Gericht gepredigt. Wie sollen die Leute sich denn bekehren, wenn man ihnen nicht die Hölle heiß macht? wenn man ihnen nicht sagt, was da auf sie zukommt. Es ist ja nicht verkehrt. Ansonsten gäbe es den Auftrag Gottes ja nicht, wenn nicht über uns dieses Damoklesschwert des Gerichts hinge, wenn der Zorn Gottes nicht überall sichtbar werden würde und wir eben wissen, dass Gott das nicht einfach alles so durchgehen lässt, auch wenn es manchmal lange, lange so aussieht. Wenn man dann aber diese Predigten sieht, dann haben die häufig, ich unterstelle das jetzt mal, aber so habe ich das gelesen, sind die nicht ganz frei von einer kleinen Spur Schadenfreude. Jetzt, beim jüngsten Gericht, wenn Gott die alle auferweckt und zu sich zitiert vor seinem Thron und wenn sich dann alle Knie beugen müssen, dann auch der von meinem Nachbarn. Endlich, dieses Lästermaul, dieses Schwein, dieser, der mit seiner Familie so fürchterlich umgeht und kommt mit allem durch. Aber es kommt das jüngste Gericht. Ich liebe meinen Nachbarn, aber ich freue mich drauf. Würde keiner so sprechen, wie hier jetzt gerade von der Kanzel. Wir haben uns den Hass abtrainiert, weil wir, das ist auch gut so, weil wir ja an denjenigen glauben, der die Liebe ist, der alle Menschen liebt. Aber das ist oft nicht ehrlich. Und ich möchte keinen Aufruf starten zum Hass, auf gar keinen Fall, bitte. Aber wer dieses Gefühl nicht mehr zulässt, der hat auch nichts, woran er denn arbeiten kann. Nur innen, die Seele, die macht weiter, die arbeitet schon dran. Und so haben wir Menschen, die wir hassen. Jona soll dahin und soll den Leuten das Gericht verkünden. Da müsste man doch meinen, 200 Jahre haben wir drauf gewartet. Lieber Gott, war schon lange genug, aber jetzt gehe ich hin und dann werde ich dem mal erzählen, wie es jetzt lang geht. Was jetzt passieren wird und dass jetzt endlich Schluss ist, die Welt in Ruhe gelassen wird und Frieden kriegt. Ihr kriegt da zwar ein bisschen Feuer drauf, aber okay, gönne ich euch. Aber warum macht ihr das nicht? Weil eben anders als wir das unterstellen, Jona den Worten Gottes etwas zutraut. Wir merken es nachher, am Ende dieses Jona-Buches, merken wir das, wenn Jona sich wie dieser Schadenfrohe, der das Gericht erwartet, sich hinsetzt und sich die Stadt betrachtet und wartet, bis ihr endlich Feuer vom Himmel fällt. Nur, Jona hat's gewusst, das kommt nicht. Und ich, Jona, bin der Idiot, der dahin sollte. Jona wusste von vornherein, wie die Geschichte laufen wird. Und das wollte er nicht. Er wollte keine solche Wendung, wie diese Geschichte abläuft. Ist ja ein tolles Wunder mit dem Fisch, der übrigens, völlig richtig, wahrscheinlich gar kein Walfisch war. Steht erstens nicht da. Zweitens habe ich mir sagen lassen, ich hoffe die Information stimmt, habe ich mir sagen lassen, dass die Speiseröhre eines Wals wohl bloß so groß wäre, also passt kein Jona durch, schon gar nicht, wenn er ein Dickkopf ist. Und es soll ja sogar passiert sein, es wird berichtet von einem Seemann, der mal von so einem Fisch verschluckt worden ist und dann auch nach ein paar Tagen wieder rauskam. Ihr wollt nicht wissen, wie dieser Mensch ausgesehen hat, nachdem er da in dieser Magenflüssigkeit geschwommen ist. Und so wird gerne dann gesagt, naja, so ein großes Wunder war es ja nicht. Nun ist das mit den Wundern sowieso eine komplizierte Sache. Die meisten Wunder, die geschehen, sind nämlich tatsächlich erklärbar. Und für vieles, was Gott tut, finden wir auch eine wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche oder was für eine Erklärung, um das auch zu erklären. Aber das macht ein Wunder ja nicht zum Wunder. Das ist ja der Irrglaube, dass die Wunderlichkeit von etwas eine Sache zu einem Wunder macht. Dabei macht Ort und Zeit ein Wunder aus. Egal, ob es erklärbar ist oder nicht, aber erklärt bei ganz vielen Sachen, warum jetzt und warum hier. Sie schmeißen Jona über Bord. Warum legt sich der Sturm? Und Jona sickert da so langsam das Wasser runter. Und warum ist der Fisch, ein Fisch, der Jona verschlucken kann, gerade zu dieser Zeit an diesem Ort? Und so erleben wir nämlich sehr viele Wunder. Wir können erklären, warum der oder diejenige sich auf den Weg gemacht hat, jemanden zu besuchen. Aber warum taucht der oder diejenige gerade in dem Moment auf, wo der andere die Not am größten hat? Wunder Gottes sind eine Frage des Timings und nicht eine Frage der Großartigkeit. Deswegen führen Wunder auch nicht zum Glauben. Wir wünschen uns das. Ich möchte einmal, ich hoffe, ich treffe hier auf Zustimmung, einmal ein so großes Wunder erleben, dass ich mein ganzes Leben nie wieder zweifle. Ja, habt ihr sowas schon hinter euch? Das ist, klappt bloß nicht. Da fällt jemand von einem Abhang runter. Atheist. Und sieht da unten den Boden auf sich zukommen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie der sich fühlt und wie sich's in seiner Hose anfühlt. Und der fängt nun an zu beten. Das erste Mal in seinem Leben betet er und sagt, lieber Gott, rette mich. Rette mich, ich werde Kirchensteuer zahlen. Ich werde zum Gottesdienst gehen. Ich werde den Pfarrer grüßen. Ich werde fromme Werke machen. Was du willst, aber rette mich. Und dann fällt er unten und dann steht unten ein Strohwagen und er landet in den Strohballen. Und wenn er da runterkommt, was meint ihr, haben wir dann einen guten, treuen Christen vor uns? Der steigt runter. Man erzählt aber auch einen Scheiß, wenn man Angst hat. Wunder führen nicht zum Glauben. Und wir finden in der Gemeinde, in der ersten Christengemeinde, finden wir niemanden mit Namen, vielleicht gibt es den sogar, mit Namen finden wir niemanden, der ein Wunder Jesu erlebt hat, außer den Jüngern. Wir finden da keinen Bartimäus, niemanden. Aber Simon von Kyrene, der das Kreuz getragen hat, den finden wir, denn die Leute kannten seine Söhne, Alexander und Rufus. Außerdem ist das große Wunder in dem Jona-Buch gar nicht der Fisch, sondern dass die Leute sich bekehren. Die ganze Stadt bekehrt sich und kehrt um. Man hat heute sogar ein paar historische Sachen gefunden, die das vermuten lassen, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Es gibt eine schöne CDF-Doku dazu. Die bekehren sich. Und genau das wusste Jona. Er kannte seinen Gott. Er kannte die Kraft der Worte, die Gott hat. Aber er kannte eben auch die Liebe, die Gott hat. Der wusste ganz genau, was ablaufen wird. Und das wirft er dann unter diesem Rizinusstrauch seinem Gott auch vor. Das wusste ich doch. Ich verkündige das Gericht. Die Leute kehren um und du hast nichts Besseres zu tun, als sie zu begnadigen. Und dazu spannst du mich noch ein. Also, das war sein Problem. Sein Problem war, dass er den Leuten in Ninive die Rettung nicht gegönnt hat. Er hat die Gnade denen nicht gegönnt. Ich hoffe mal, dass niemand von uns hier sitzt, der anderen Menschen die Gnade nicht gönnt. Da sind wir vielleicht gar nicht so dicht bei Jona. Aber wir haben ein ganz anderes Problem. Nicht, dass wir die Leute in Ninive hassen, aber vielfach sind die uns gleichgültig. Das ist übrigens das Hauptproblem bei Mission. Nicht unser missionarisches Talent, obwohl es sowas gibt. Nicht das, was wir können, nicht die Gelegenheiten, sondern unser großes Problem ist die Gleichgültigkeit. Was interessiert mich denn, ob mein Nachbar gerettet wird oder nicht? Ja, meine Familie, da möchte ich schon, die liebe ich ja. Und so ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Christenmensch braucht, wenn wir den Missionsbefehl umsetzen wollen, eben nicht rednerisches Talent, sondern die Liebe zu den Menschen um uns herum. Die, die bei Jona mit Ninive zu Recht gefehlt hat, die Leute waren schlimm damals, sonst hätte Gott auch nicht so ein Gericht angedroht. So, aber wenigstens die Liebe zu unseren Nachbarn, die, ja, wie sagt das die Bibel, wie sagt Gott das so schön? Da leben doch in Ninive 100.000 Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist. Übrigens dasselbe, was Jesus sagt, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Wir unterstellen oft böse Absichten, wo manchmal Unfähigkeit herrscht. Und auch die Leute hier in Berlin und in Reinickendorf wissen in Wirklichkeit nicht, wo rechts und links ist. Die sind belogen worden. belogen worden damals, als die Versuchung kam, als die Schlange kam und ihnen angeboten hat, wenn ich euch die Augen aufmache, dann wisst ihr, wo rechts und links ist, was gut und böse oder was richtig und falsch, was nützlich oder unnütz ist. Aber die Schlange hat gelogen. Wir wissen es nicht. Und dann kommt noch etwas Schönes, dürft ihr euren Kindern erzählen, den Satz lieben die, und dazu noch das viele Vieh. Die sieht unser Herr und Gott auch. Also fasse ich mal zusammen. Unser Herr und Gott ist ein liebender Gott, der nicht den Tod des Sünders will. Der hat keinen Spaß und keine Schadenfreude am Gericht. Jona wusste es. Er hatte Spaß am Gericht, weil es Ninive getroffen hätte und wollte da nicht hin. Aber Gott schafft es, dass er dorthin kommt. Und letzten Endes bekehrt er dann auch Jona. Denn um uns herum die Menschen wissen nicht, wo rechts und links ist. Und an die vielen kleinen Hunde. Amen.